Ihr kennt sie wahrscheinlich alle, diese kleinen Päckchen im Drogeriemarkt mit den Gesichtern drauf. Schäbens ist der Marktführer bei Gesichtspflegemasken in Deutschland und gleichzeitig eine Marke, die viele eben gar nicht beim Namen kennen. Und genau das macht sie so spannend. Während andere Marken mit großen Budgets und Markenaufbau arbeiten, setzt Schäbens auf etwas ganz anderes. Radikalen Fokus aufs Produkt, klarste Kommunikation und Entscheidungen, die oft genau da stattfinden, wo wir als Konsumentinnen und Konsumenten vor dem Regal stehen. Ich spreche heute mit Björn Hünemeyer, Geschäftsführer bei Schäbens, darüber, warum das funktioniert, warum weniger manchmal deutlich mehr ist und was man daraus für modernes Marketing lernen kann.
12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.
Björn, hallo, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Wir steigen gleich ein, Björn. Ihr seid mit Schäbens ja eigentlich schon kein Hidden Champion mehr. Wenn man ein paar Zahlen mal nimmt, ihr seid die meistgekaufte Gesichtspflegemarke in Deutschland. 45% Marktanteil, wahnsinnige plus 59% Umsatzwachstum seit 21. Das bei 20% Preisniveausteigerung und 12% Nachfragesteigerung. Ihr wart 4-mal Top-Innovator. Ihr seid 2024 die German Brand Award Winner Marke gewesen. Das kann man ja wirklich nicht mehr Hidden Champion nennen. Wie fühlt sich das denn für dich und dein Team an?
Ja, hey Felix, das hört man natürlich jetzt erstmal alles sehr, sehr gerne und das klingt doch alles sehr toll und das ist es auch. Und das fühlt sich fürs Team auch super an, weil auch wenn wir vielleicht jetzt kein klassischer Hidden Champion mehr sind, wir sind ja trotzdem im Markt, in unserer Branche doch einer von den ganz Kleinen, weil die anderen, das sind fast alles Global Player, die unterwegs sind und wir sind hier als deutscher Anbieter, da aber deutscher Marktführer, das macht uns halt super stolz. Ne? Das fühlt sich so ein bisschen an wie bei Asterix und Obelix, so die Gallier gegen das große Römische Reich. Da fühlen wir uns ganz wohl mit und da sind wir ganz happy, dass wir uns diese Stellung über die letzten Jahre erarbeiten konnten.
Ja, das ist erarbeitet, das glaube ich sofort. Und ich würde gerne mit meinem ersten Thema anfangen, wenn man euch, und natürlich habe ich mir die Marke Schäbens wieder angeschaut und mich informiert, damit beschäftigt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist der Fokus. Man kann ja sagen, ihr habt weniger Budget, du hast gerade schon gesagt, ne, die Konkurrenz sind die großen Global Player. Da ist natürlich weniger Budget da, aber wesentlich mehr Fokus und man kann sagen, am Ende wirklich mehr Wachstum als die Großen. Wie kam es denn zu der Entscheidung und was bedeutet sie heute konkret in eurem Marketing und Kommunikation? Weil man kann sagen, ihr fokussiert euch auf eine Produktsparte und da auch sehr klar auf das Produkt. Wie kam es dazu?
Ja, also es ist natürlich zum einen aus der Notwendigkeit heraus, weil einfach die großen Budgets auch nicht da sind. Also wir können jetzt keine zweistelligen Millionenetats für TV-Werbung oder anderes ausgeben. Und wir haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, wir wollen aber trotzdem auch medial stattfinden. Das haben wir früher gar nicht. Wir hatten keine Marketingabteilung, wir hatten keinen Mediaplan, da ging wenig. Und dann haben wir irgendwann gesagt, doch, wir sehen eine Chance für uns, natürlich auch über die neuen Medien sehr fokussiert, wie du es gesagt hast, und sehr individuell mit klaren Botschaften und über eine gute Ausrichtung uns zu positionieren. Aber unsere Stärke ist da ganz klar nicht die Lautstärke, sondern eben der Fokus, wie wir die Themen angehen.
Und der Fokus ist ja, ich stelle mir das so vor, aber das ist ja das Spannende, dass du mich korrigieren kannst. Du hast gesagt, aus einer Notwendigkeit, die hat nicht stattgefunden, habt ihr auch beim Produkt, habt ihr euch ja dann wirklich auf die Gesichtspflegemasken konzentriert. Das war wahrscheinlich aus der Notwendigkeit geboren und dann habt ihr gesagt, okay, und jetzt ziehen wir den Fokus durch in der Kommunikation, im Marketing, damit wir stattfinden. Ist das so passiert und wie schwer war die Entscheidung eigentlich? Es gibt ja wenige Unternehmen, die sagen, wir fokussieren uns so radikal, das ist ja mutig.
Ja, also das gehört natürlich ein bisschen dazu. Also wir haben immer zwei Bereiche. Wir kommen ja aus dem Kosmetikbereich. Das ist das, wofür man uns zum größten kennt. Wir haben auch noch einen OTC-Pharma-Bereich. Der ist ein bisschen kleiner. Aber diese Fokussierung auf klare Sachen, das hat sich irgendwann für uns so ergeben, weil wir gemerkt haben, hey, hier sind bestimmte Sachen, die können wir sehr gut. Da sind wir sehr authentisch. Und da können wir ja den Fokus auch drauf legen. Dann lass uns das auch machen. Lass uns auch wirklich gucken, dass wir dann im Zweifel etwas weniger machen. Aber das, was wir machen, machen wir sehr gut. Und das hat über die letzten Jahre hervorragend funktioniert.
Wir kommen später nochmal auf das Thema Familienunternehmen. Ich glaube, auch solche Entscheidungen zu treffen und auch so konsequent dann durchzusteuern, ist wahrscheinlich in einem Familienunternehmen, wenn es funktioniert, einfacher, oder?
Ja, das ist so. Also das ist ganz klar in einem Familienunternehmen, wenn man da eine klare Strategie hat und im Zweifel sich auch mal dazu entscheiden muss, Sachen nicht zu machen, die im Zweifel nochmal Umsätze oder sowas bringen, aber eben nicht die langfristige Perspektive haben, dann kann man das im Familienunternehmen besser durchsetzen, weil wir denken nicht in Quartalen, wir denken nicht in Jahresabschlüssen, sondern wir denken in Generationen. Mein Vater, der mit mir Geschäftsführer ist, sagt immer bei jeder Entscheidung, was würde meine ungeborene Enkeltochter davon halten, wenn ich das mache? Und das gibt einem so eine Langfristigkeit, die dann auch solche Entscheidungen einfacher machen, als es vielleicht jetzt in größeren Unternehmen oder in Konzernen ist.
Ja, kenne ich. Wir kommen später darauf nochmal zurück. Ich möchte nochmal auf den Fokus kommen. Eure Markenbekanntheit ist ja relativ gering, aber das Produkt hat ja eine enorme Wiedererkennbarkeit.
Ja.
Was würdest du sagen, geht dadurch einfacher und was macht ihr deshalb vielleicht auch nicht? Also ein Stichwort auch, Gesicht auf der Verpackung. Das ist ja ikonisch, unantastbar. Wird es da vielleicht auch mal ein männliches Gesicht auf der Verpackung geben?
Ja, du hast vollkommen recht. Unsere Markenbekanntheit, die Marke Schebens, die ist sehr gering. Wir lassen sowas natürlich auch regelmäßig testen und überprüfen. Und es ist tatsächlich so, dass die wenigsten die Marke kennen, aber fast alle kennen das Produkt. Also bei der Markenbekanntheit sind wir so bei 30-34% in der Zielgruppe. Bei der Produktbekanntheit sind wir so bei 90. Also das ist ein riesiger Gap dazwischen. Und deswegen ist unser Marketing auf dem Produkt, also auch die Produktwahrnehmung, das Design so wichtig, weil sie halt das ist, was als Marke wahrgenommen wird. Und deswegen ist es auch ganz klar, wie du gesagt hast, unsere ikonische Maskenfrau, die ist unverhandelbar, auch wenn immer wieder kommt, ey, das ist doch gar nicht mehr so modern, das ist doch gar nicht mehr so klar. Eine Sache ist es ist transparent und es zeigt ganz genau, was der Nutzen ist. Es macht die Kommunikation von dem, was in dem Produkt ist, sehr, sehr viel einfacher. Und das ist für uns viel mehr wert. Und gerade weil unsere Produkte vor allem im stationären Handel gekauft werden und da vor allem Spontankaufprodukte sind, ist das viel, viel wichtiger als die Markenbekanntheit. Ich will jetzt nicht drum herum reden. Natürlich wäre es mir lieber, wenn die Marke auch noch bekannter wäre. Da arbeiten wir dran und haben uns auch super entwickelt in den letzten Jahren. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich bei unseren Produkten immer auf die Produktbekanntheit gehen und nicht auf die Markenbekanntheit.
Ja, und wie gesagt, es funktioniert ja. Ne? Ich glaube, die Branche hatte 34% Umsatzwachstum und ihr 59. Ja, ist ein klarer Wachstumstreiber in der Branche. Also es funktioniert offensichtlich auch von den Verkaufszahlen.
Ja, ganz klar.
Aber jetzt kommst du mir nicht so schnell raus, Björn. Du sagst unverhandelbar, aber es könnte ja auch einen ikonischen Mann mal geben.
Ja, also wir haben einen Mann tatsächlich. Also wir haben auch eine Männermaske, wo ein Mann drauf ist. Aber man muss dazu sagen, unsere Produkte sind ja eigentlich unisex.
Ja.
Also Gesichtspflege ist in den meisten Fällen Mann wie Frau total gleich, auch wenn viele Unternehmen das versuchen, marketingtechnisch anders aufzubauen. Deswegen, eigentlich sind unsere Produkte unisex. Aber diese Maskenfrau, auch mit diesem Turban, das ist ja das Markenbild, was wir erschaffen haben, was man inzwischen in jedem Spa-Hotel findet, wenn man zum Wellness geht. Also man sieht überall dieses Abbild, weil es für Wellness, für Me-Time, für Wirkung steht. Und das ist etwas, was wir geschaffen haben und was wir natürlich auf eine gewisse Weise verteidigen wollen. Aber ich würde da weder ausschließen, dass das irgendwann mal mehr Männer sind, als dass sich die Frau an sich auch mal verändern könnte. Wir gehen ja da mit der Zeit.
Ja, das stimmt. Das ist ein spannendes Thema. Du hast auch schon den POS angesprochen. Das spielt eine riesige Rolle. 85% der Kunden entdecken das Produkt am Regal. Da kann man doch sagen, das Produkt ist das größte und wichtigste Kommunikationsmittel. Du hast ja auch schon über das Design gesprochen. Dem ist ja so.
Das ist auf jeden Fall so. Wir haben natürlich hier keine klassischen Media-Kennzahlen, die wir damit in Verbindung bringen können. Also es gibt kein TKP am Regal, es gibt keine Conversion Rate, aber die Kunden beschäftigen sich extrem mit dem Produkt am Regal. Also ich stehe sehr häufig in Drogeriemärkten und beobachte Personen, wie sie vorm Regal stehen und unsere Produkte und natürlich auch Wettbewerberprodukte rausholen. Da wird auf die Front geguckt, da wird auf die Rückseite geguckt, da wird gelesen, weil gerade unsere Gesichtspflegeprodukte oder generell Produkte, die man sich auf die Haut schmiert, da will man wissen, was das ist. Also da sind die Personen ja auch sehr sensibel zurecht und glücklicherweise heute auch sehr informiert. Und da ist es unsere Aufgabe, und das schaffen wir, glaube ich, extrem gut, auch im Vergleich zum Wettbewerb, dem Konsumenten über das, wie wir unser Packaging aufbauen, ein sehr hohes Gefühl der Sicherheit, Vertrauen, Qualität und Wirkung und das innerhalb von Sekunden zu transportieren, dass die Kunden dann spontan denken, das ist das Produkt, was ich haben möchte. Da spielt natürlich auch unsere Maskenfrau wieder mit rein, weil es ist, glaube ich, nicht einfacher, den Leuten zu zeigen, was mit einem Produkt passiert, als wenn man es einfach direkt plakativ auf dem Produkt darstellt.
Ja, absolut. Und das Thema Authentizität hast du schon angesprochen, das schafft ihr ja auch sehr gut in allem, was ihr tut und eben bis dann hin in den POS auf das Produkt zu transportieren. Authentizität hat ja auch was mit einer Einstiegshürde zu tun. Die Einstiegshürde im Beauty-Markt ist ja immer so ein Thema, ne? Wie kann man die senken? Wie geht man damit um? Was ist da euer Ansatz in der Kommunikation? Das kann auch schon die Überleitung sein zu dem nächsten Bereich, den ich mit dir besprechen möchte, das Thema Social Media und Media Mix. Aber so, wie senkt ihr, und ihr habt ja die Einstiegshürde gesenkt, kam das so? War das eine bewusste Entscheidung? War da auch ein bisschen Glück dabei?
Also ich denke, bei allem ist auch immer ein bisschen Glück mit dabei. Man kann sich die tollsten Pläne machen, am Ende muss das Ganze dann auch erstmal aufgehen. Aber es ist schon so, dass wir uns aktiv gedacht haben, das Thema Skincare in dem Fall ist sehr komplex geworden. Es gibt so viele unterschiedliche Inhaltsstoffe, so viele unterschiedliche Anwendungsformen. Wie können wir das für den Endkonsumenten so einfach machen wie möglich? Das schaffen wir auf dem Packaging, indem wir Wirkungsnachweise liefern, klare Spezifikationen draufpacken, mit Dermatologen zusammenarbeiten, klinische Tests machen und somit dem Konsumenten bestmöglich informieren, was macht dieses Produkt und was kann es und wofür steht es? Darüber hinaus haben wir natürlich jetzt gerade durch Social Media auch die Möglichkeit, noch tiefer mit den Konsumenten in Austausch zu gehen. Also dieser Dialog, den wir da mit dem Endkonsumenten haben, über die verschiedenen Plattformen ganz individuell, hilft uns natürlich besser zu verstehen, was für den Kunden relevant ist und wie wir ihm das mitgeben können, um so ein Thema wie Skincare, was teilweise auch sehr elitär sein kann. Also wenn man sich anguckt, was es für Produkte auf dem Markt geht, unsere Produkte kosten weniger Euros. Ja. Da ist allein der Preiseinstieg, die Barriere dahin relativ gering. Aber es, so eine 15 Milliliter Tube oder so ein Flakon kann auch mal gerne in die hunderte Euros gehen. Und dann wirklich zu wissen, was ist das denn, was ich da benutze und ist das besser, schlechter und was macht das, ist manchmal schwierig. Und da sind wir, glaube ich, über Preisstellung, Kommunikation und Packaging sehr barrierearm und ich sag mal demokratisieren die Hautpflege etwas.
Ja, definitiv. Du hast natürlich recht, der Preis spielt da auch eine entscheidende Rolle, aber eben nicht ausschließlich. Da ist ja auch die Gefahr, dass über den Preis der Eindruck erweckt werden kann, das ist eben nicht das beste Produkt, ja, oder nicht wirksam oder da ist was drin, was billig ist und eben im Zweifel schädlich. Und das, glaube ich, der Spagat, der gemacht werden muss. Jetzt hast du auch schon genau Community, Social Media angesprochen. Ich habe mir überlegt, ob ich sagen soll, ihr seid Social Media first in der Kommunikation, da macht ihr ja viel. Ich würde es aber anders sagen, und da interessiert mich natürlich deine Einschätzung. Ich würde sagen, ihr seid nicht zwingend Social Media first, aber ihr seid sehr konsequent. Jeder Kanal, den ihr spielt, ihr habt auch Bewegtbild, Print, Digitalkanäle und natürlich viel auch im Social-Bereich, der hat seine klare Aufgabe, seine klare Rolle. Ja, ist das, ja. Wie siehst du das? Würdest du sagen, na, wir sind Social First und die anderen Kanäle sind Begleitwerk oder ist das klar orchestriert?
Das ist klar orchestriert. Also wir sind, ich würde sogar sagen, relativ breit aufgestellt, weil wir bei jeder Kampagne, bei jedem Kommunikationsmittel extrem darauf gucken, wer ist denn die Zielgruppe. Das machen wir innerhalb der Kanäle. Also TikTok funktioniert ganz anders als Instagram. Da würde man, glaube ich, heutzutage sagen, ja, das ist doch klar. Mhm. Da haben wir aber relativ früh drauf geachtet. Mhm. Also wie häufig ich noch sehe, dass klassische Werbemittel auf TikTok laufen, wo ich mir denke, ja, das hat, also das Geld hätte ich jetzt tatsächlich, hätte ich in die Tonne schmeißen können. Ja, das funktioniert nicht. Und genauso muss man es sehen. Man muss immer sehen, wo ist meine Zielgruppe, was will die wirklich, wie spricht die, und diesen Blick, sich in den Konsumenten hineinzuversetzen, in eine Plattform hineinzuversetzen, das muss man lernen. Und das haben wir aus meiner Sicht, weil wir da frühzeitig eine hohe Fokussierung drauf gesetzt haben, sehr, sehr gut gemacht. Und so schaffen wir es, glaube ich, über verschiedene Kanäle, unsere Zielgruppe immer sehr passend anzusprechen.
Und wie macht ihr das denn im Team? Also hast du jetzt dann für die einzelnen Kanäle Expertinnen? Ist das ein Team, was alles bespielt? Sind das vorwiegend junge Menschen aus der Zielgruppe? Wie funktioniert das jetzt? Dein Vater und du, ihr seid zwar eine sehr gute Mischung, aber jetzt könnte man auch sagen, bestimmt ihr das alles oder gibt es da eben auch wirklich die Expertinnen, die sagen, ich bin Teil dieser Community?
Also das ist bei uns ganz wichtig, dass wir sehr hohes Vertrauen auch in das geben, was die Mitarbeiter machen sollen. Also wir haben ganz klar gesagt, also ich kenne mich auf diesen Plattformen noch einigermaßen aus. Mein Vater, der ist jetzt Ende 60, mhm, der hatte noch nie einen TikTok, noch nie einen Instagram-Account, den da irgendwelche Entscheidungen treffen zu lassen, das würde gar keinen Sinn machen. Also wir haben ein Team dafür, was das macht, was auch spezialisiert ist auf die Bereiche dann Instagram, TikTok vor allem, das sind die beiden großen Kanäle, die wir noch betreuen. Da sind natürlich auch Leute im Team, die eher die Zielgruppe darstellen, weil die einfach wissen, was da passiert. Ja. Also warum soll ich mir denn jetzt sagen, ich weiß, wie das Ganze funktioniert, wenn da Personen sind, die das zum einen tagtäglich viel mehr nutzen als ich, die Personen dort viel mehr verstehen und die Inhalte deutlich besser transportieren. Unsere Aufgabe ist es, die Verantwortung dahin zu geben, die Budgets dahin zu geben und zu sagen, liebe Leute, wir haben gewisse Kommunikationsanker, die wir definiert haben über unser Creative Teams, aber der Rest ist Individualisierung und dann wie in vielen anderen Bereichen, macht es einfach.
Und jetzt hast du schon dich und deinen Vater angesprochen. Wie tolerant oder wie resilient muss man sein, wenn man da vielleicht manchmal was sieht, wo man denkt, dieser Trend ist jetzt nicht euer Ernst und da gehen wir mit.
Ja, das ist ganz interessant, weil da ja wirklich die verrücktesten Sachen passieren. Und das Gute ist bei uns, dass da jeder Verständnis für hat. Die Leute sagen, okay, das muss ja jetzt nicht mir gefallen, aber ich verstehe das irgendwie. Und wir schaffen es auch gerade über unseren TikTok-Kanal, wo wir noch organischer sind und noch mehr von der Marke zu sehen ist, dass da auch alle mitmachen. Also wir haben auch einen 60-jährigen Lagermitarbeiter, der dann bei TikTok vor der Kamera steht. Der hätte das vor 2 Jahren vielleicht auch nicht gemacht. Aber da mussten wir so nach und nach Vertrauen schaffen, Transparenz schaffen und auch zeigen, hey, das ist nicht peinlich, das ist nicht irgendwie, dass du danach, wenn du dich mit deinen Freunden triffst, dich zu rechtfertigen hast für irgendwas, sondern das ist etwas Gutes, was dem Unternehmen hilft und was vor allem auch dem Endkonsumenten und unseren Kunden mehr Einblick in die Marke gibt.
Ja, und dadurch wieder Authentizität, ja, absolut. Aber genau. Das ist auch spannend, dass du sagst, genau, auch ältere Menschen im Unternehmen von diesen neuen Kanälen zu überzeugen. Wie war denn da deine Rolle? Weil ich stelle es mir schon schwierig vor, eben auch die ältere Generation, sprich dein Vater, zu überzeugen, sagen, darauf setzen wir und hey, das, ich formuliere es jetzt mal sehr salopp, ja, es soll nicht wertend sein, das Gezappel, das machen wir jetzt mit.
Ja, also da haben wir sehr viel Vertrauen bei uns. Das hat, glaube ich, damit angefangen, dass tatsächlich mein älterer Bruder und ich schon vor 17 Jahren, da war das Thema Facebook gerade neu in Deutschland. Das hat gerade so privat stattgefunden. Und da haben wir auf der Beiratssitzung gesagt, wir würden gerne ein Thema vorstellen. Und da haben wir gesagt, hey, Facebook, lass uns das mal angucken. Und dann war, nee, das können wir doch nicht machen. Da ist doch viel zu viel Risiko und das ist doch für Unternehmen gar nichts. Und dann haben wir es einfach gemacht und waren auf einmal unfassbar erfolgreich. Auf Facebook ist natürlich jetzt heute, hat es eine andere Relevanz.
Hört sich heute fast komisch an, richtig.
Aber das war damals so und ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass dieses Thema der neuen Medien und der, wir müssen uns immer wieder neu erfinden, auch was unsere Kommunikation angeht, sehr gelebt wird und von den Leuten verstanden wird und da im Zweifel auch gesagt hat, ja, auch wenn wir es nicht verstehen, macht einfach.
Es war also ein sehr frühes, positives Erlebnis auf Facebook.
Genau. Richtig, was sich, glaube ich, auch so ein bisschen in die Unternehmenskultur, was dann die neuen Medien angeht, langfristig positiv ausgewirkt hat.
Ja, absolut. Und das ist wahrscheinlich der Kern. Es muss eben Teil der Unternehmenskultur sein, dass man sich da auch was traut, vielleicht mal Fehltritte hat und eben mit den Trends geht, um eine Community aufzubauen. Weil das ist der Punkt, du hast auch schon gesagt, ja, ihr habt eben auch Menschen bei euch arbeiten, die Teil dieser Community sind. Das wird ja zunehmend wichtiger, oder? Diese Community, um eben auch eure Markenbekanntheit hochzuschrauben.
Ja, natürlich. Also das war noch nie so einfach, so viele Menschen zu erreichen, wie es heutzutage ist. Früher waren Unternehmen darauf angewiesen, über große Medien das zu steuern. Inzwischen hat das mehr oder weniger jeder selbst in der Hand. Aber damit es funktioniert, muss es halt auch konsequent, authentisch, langfristig gedacht sein. Wie viele Unternehmen gibt es, die einen kurzen viralen Hit haben und danach für immer verschwinden von der Bildfläche? Und das wollen wir eben nicht sein, sondern wir wollen mit einer klaren Strategie, mit einem klaren Zugeständnis auch zu diesen Medien, da langfristigen Erfolg erzeugen.
Weil du es gerade sagst, das ist so einfach wie nie und doch eben dann doch nicht einfach. Es gibt ja in vielen Branchen genau durch diese Einfachheit, ja, neue Marken, die auf einmal hochpoppen, die eine unglaubliche Reichweite haben, unglaublichen Hype auslösen. Jetzt würde ich sagen, im Beauty-Bereich kommt es eben noch sehr stark auf das Vertrauen, Authentizität an. Da habt ihr einen lange Track Record. Ist das aus deiner Sicht was euch ein bisschen dafür schützt und resilient macht? Oder schaust du mit Sorge drauf und sagst, irgendwann wird vielleicht was kommen, was uns, weil er sehr fokussiert seine Produkte ja in Schwierigkeiten bringen kann?
Nein, also Sorge habe ich da überhaupt nicht, weil wir haben die gleichen Chancen wie jeder andere. Im Zweifel sogar bessere dadurch, dass wir schon so lange im Markt sind, so hohes Vertrauen haben, die Marke schon haben. Wenn da jemand kommt und ein geiles Produkt hat oder es einfach besser macht, auch kommunikativ, dann hat die Person und das Unternehmen hat sich das voll verdient. Und es ist im Zweifel so, Wettbewerb belebt das Geschäft. Und wenn wir stehen bleiben, wird es uns in 10 Jahren nicht mehr geben. Deswegen heißt es immer schön weiterlaufen.
Schön weiterlaufen und das wahrscheinlich in hohem Tempo, weil jetzt, wenn wir ein bisschen auf euch als Familienunternehmen geht, ja, war ja in den letzten Jahren eine sehr dynamische Entwicklung bei euch. Es gibt neue Prozesse, neue Medien, ja, das ganze Thema KI, die Regularien nehmen zu. Wie ist das denn bei euch als Familienunternehmen? Was sagst du, erleichtert es? Da haben wir vorhin schon ein bisschen gehört, so, ne? Wenn man eine klare Strategie hat, dann kann die sehr gut eingehalten werden, weil ihr in Generationen denkt. Was erschwert das aber vielleicht auch?
Ja, also wie gesagt, das Positive vor allem bei Familien, also bei inhabergeführten Familienunternehmen, muss man auch nochmal entscheiden. Es gibt ja ganz viele Familienunternehmer, aber inhabergeführte haben da, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Rolle. Natürlich sind die schnellen Entscheidungen, ist das langfristiges Denken, das hatte ich eben schon gesagt. Es ist aber auch, dass die Entscheidungen meistens mit einer höheren unternehmerischen Verantwortung getroffen werden. Das kommt noch ganz wichtig als positiver Faktor dazu. was ein bisschen schwierig ist, die Themen sind auch immer emotional. Mhm. Also ich habe jedes negative Thema, was aufkommt, jede negative Personalentscheidung, alles treffe ich mit Personen, die ich meistens über Jahre kenne, zu denen ich ein sehr intensives, direktes Verhältnis habe. Das macht es auch im Alltag, in der Zusammenarbeit manchmal etwas schwieriger. Ich glaube trotzdem, dass die positiven Themen ganz klar stärker sind als das, was negativ im Zweifel auf uns rausläuft. Deswegen bin ich ein großer Fan von Familienunternehmen und freue mich, dass wir das auch so beibehalten können.
Was ist denn da, jetzt sagst du schon genau, es ist auch sehr emotional, sehr persönlich. Hast du ein, zwei Lifehacks, wo du sagst, das könnten sich vielleicht Unternehmen abschauen, die eben nicht Inhaberfamilien geführt sind, weil jeder ächzt ja ein bisschen. Mhm. Ne? Man sagt so, ja, das ist ein Konzern. Konzern wird oft verbunden mit, das ist langsam, das ist träge, das ist politisch. Ja. Gibt es Lifehacks, wo du sagst, nehmt euch mehr davon mit?
Ja, so Lifehack, das ist auch so ein bisschen immer so meine Art, macht die Sachen einfach. Also Sachen einfach machen und Sachen einfach machen. Ne? Also das sind immer so die Sachen, wo man drangehen muss. Und ich glaube, bei uns merkt man es jetzt schon extrem. Du hast gesagt, dynamisches Wachstum, viel mehr Mitarbeiter geworden. Dann gehen viele dieser Sachen auf einmal nicht mehr so einfach. Ne? Dann sind auf einmal Strukturen, dann wird nach Strategie verlangt, mhm. nach Prozessen. Und sich das Positive, also vor allem diese Schnelllebigkeit, die Dynamik zu bewahren, das ist ein aktiver Prozess. Die Komplexität, die Prozesse, die kommen von alleine, wenn du wächst, wenn du größer wirst, wenn mehr Umsatz und auch die Regularien drumherum, die kannst du nicht beeinflussen. Aber was du beeinflussen kannst, und das ist ganz wichtig, das aktiv zu beeinflussen, ist diese Zusammenarbeit, dieses Dynamische, dieses schnelle Prozesse, Einfachheit. Das ist das, was man als Unternehmer und als Unternehmen, egal welcher Größe, aktiv beeinflussen muss, damit man auch mit den dynamischen Marktentwicklungen heutzutage überhaupt zurechtkommt.
Keep it simple, nicht so einfach, aber nachvollziehbar, damit man der Dynamik standhalten kann. Wie bewahrt ihr denn neben dieser Dynamik eure doch wertvollen Traditionen und dann die Kultur? Und damit meine ich jetzt nicht den Kulturwandel hin zu den neuen Medien, sondern ihr habt ja eine gewisse Kultur, wie du auch schon sagst, das ist oft dann emotional. Wie bewahrt ihr euch das, trotz der Dynamik?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil vor 10 Jahren saßen wir hier mit 25 Personen jeden Mittag zusammen. Jetzt sind es knapp 100 über mehrere Gebäude, mehrere Abteilungen, die es früher gar nicht gab. Also man muss Kleinigkeiten beachten. Man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Man muss auch nicht überfrachten. Ich kenne viele auch in der Nachfolge Personen, die jetzt Unternehmen kommen und die wollen erstmal alles verändern. Mhm. Ich habe jetzt viel gelernt auf irgendeiner tollen Business School und jetzt muss hier Veränderungen, alles was alt ist, ist blöd und das muss alles verändert werden. Ich kam ins Unternehmen, als dem Unternehmen gut ging und es war wichtig, erstmal zu gucken, okay, was ist auch wichtig, bewahrt zu werden? Wo ist es wichtig, Traditionen, Prozesse auch so zu behalten, wie sie waren? Und wo kann man aber auch, wenn man die Leute langfristig mitnimmt, Innovation schaffen und Wechsel? Weil Change-Prozesse sind immer mit Verunsicherung bei den Mitarbeitern gerade auch behaftet. Und da muss man aufpassen, dass man die Leute auch nicht überfrachtet, sondern die intrinsische Motivation zur Weiterentwicklung, zur Innovation zu fördern. Und das schaffen wir ganz gut. Und da gibt es ganz viele Kleinigkeiten und ganz viele große Sachen, die dabei helfen.
Björn, gibt den einen Schäbensmoment oder die eine Schäbenstradition? Du hast schon gesagt, man muss viele Kleinigkeiten beibehalten, die Kultur und die Tradition bewahren. Verrat mal ein, zwei Kleinigkeiten. Jetzt hast du vorhin das Frühstück gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt so leider nicht mehr möglich, aber was gibt's da noch?
Ja, bei uns ist es zum Beispiel die gemeinsame Mittagspause einmal in der Woche, so wo alle Mitarbeiter zusammenkommen, wir organisieren zu essen, was zu uns gebracht wird, wo alle wirklich mal zusammensitzen, sich austauschen in unterschiedlichen Gruppen. Es geht aber auch generell darum, gerade für die Kommunikation, für den Austausch zu sorgen, da auch Flächen für zu schaffen, Zeiten für zu schaffen. Wir sind heutzutage alle so mit digitalen Meetings von morgens bis abends zu. Man muss aktiv Räume schaffen, wo die Personen sich austauschen können und gerade solche Themen auch aktiv steuern zu können.
Glaube ich, spannend. An der Stelle eine kurze Pause, denn ich habe einen Tipp an alle, die Marke, Kommunikation und Kreativität nicht nur spannend finden, sondern hier auch beruflich durchstarten wollen. Es gibt tatsächlich eine neue staatlich anerkannte Hochschule, die sich komplett auf Markenführung und Kommunikation spezialisiert, die Sparks University. Besonders ist, ihr könnt Studium und Job wirklich ideal miteinander verbinden. Die Theorie ist flexibel online und alle 4 Wochen trefft ihr euch zu Praxisblöcken hier in München. Inhaltlich ist das Ganze auch richtig gut aufgebaut. Die Mind-Module liefern euch das wissenschaftliche Fundament und in den Craft-Modulen geht es um die Praxis, natürlich inklusive AI. Zur Wahl stehen 3 Bachelor-Programme, Design and Arts, Copy and Story und Media and Data. Falls ihr also schon zum Wintersemester 26/27 durchstarten wollt, die Bewerbungsphase läuft gerade und alle Informationen haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Jetzt möchte ich noch die letzten Minuten nutzen, um ein bisschen mit dir über dich zu sprechen. Das hört sich komisch an, aber ich glaube, es ist ja schon auch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen, okay, da ist jetzt ein Familienunternehmen, da bist du mit eingestiegen schon eine gewisse Zeit, ja. Wie hat denn die erfolgreiche Übergabe geklappt? Es gibt ja sehr, sehr viele, ich glaube 60% der Familienunternehmen tun sich schwer, einen Nachfolger zu finden. Da habe ich zwei konkrete Fragen. Gab es bei dir den Moment, wo du gesagt hast, ich möchte in das Unternehmen gehen, oder war es mehr so, es ist irgendwie selbstverständlich, dass ich da reingehe, auch reingehen will? Und das Zweite, wie hat es dann funktioniert? Der Staffelstab ist ja gerade in der Übergabe, ihr seid ja beide Geschäftsführer, wie du gesagt hast. Was sind da eigentlich die Erfolgsfaktoren, dein Erleben nach?
Also zum einen, ich hatte gar nicht geplant, ins Familienunternehmen zu gehen. Also es war für mich eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen, weil ich einfach in einem anderen Bereich unterwegs war. Ich war in Marketingagenturen tätig und war da gerade noch so am Anfang und wollte mich da einfach verdienen und hatte eigentlich einen ganz anderen Blick. Und dann kam das Unternehmen irgendwann auf mich zu und hat gesagt, hör mal Björn, dein Vater, der hat ja jetzt auch ein gewisses Alter und der wird das ja auch nicht mehr 20 Jahre jetzt machen und das braucht ja auch alles Vorlaufzeit. Könntest du dir das nicht vorstellen? Habe ich erstmal gesagt, nein. Dann habe ich mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und also noch mehr als vorher schon und habe gemerkt, hey, da ist ja noch so viel Potenzial und es geht auch in so viele Richtungen, die ich auch persönlich interessant finde. Entweder du guckst es dir jetzt an oder nie. Und da habe ich gesagt, komm, das machst du jetzt, du guckst es dir an, ich kann es mir vorstellen, ich will. Und dann war aber auch ganz wichtig zu klären, kann ich das denn auch? Und es ist immer dieses, ja, ich möchte das gerne machen, das lässt sich noch ganz einfach festlegen. Aber kann ich das auch? Bin ich da in der Lage zu? Und ich bin hier nicht als Geschäftsführer, sondern als Marketingleitung eingestiegen. Das hat sich dann über die Jahre aus meiner Sicht bekräftigt. Und ich habe da auch sehr viel Feedback von außen bekommen, sehr viele externe Personen, die uns da unterstützt haben, die da auch immer wieder ehrliches Feedback gegeben haben. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig in so einem Prozess. Ich habe dann mit meinem Vater auch einen speziellen Prozess gemacht, dass wir gesagt haben, hey, wir machen uns einen 4-Phasen-Plan für unsere Geschäftsführung. Wie können wir das angehen? Es gibt quasi eine erste Phase, wo ich geonboardet werde in die Geschäftsführung. Dann gibt es eine zweite und dritte Phase, wo ich die Aufgaben in der Geschäftsführung immer mehr übernehme und das immer mehr sich verteilt hat, ganz offen, ganz transparent, auch mit ganz klarer Kommunikation Richtung Mitarbeitern. Und dann gibt es auch eine vierte Phase, wo mein Vater lernt, loszulassen. Also quasi eine Offboarding-Phase für meinen Vater. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich diesen Plan macht, weil da sind so viele Fallstricke, so viel Emotionalität, so viel Streitpotenzial in so einem Konstrukt. Wenn man das nicht richtig ordnet, sich Unterstützung holt und das Ganze festhält und klare und verbindliche Aussagen tätigt, dann wird das nicht funktionieren. Und das sieht man auch, wenn man in den Markt guckt, wie viele Nachfolgen, du hast es eben gesagt, viele finden gar keinen Nachfolger und die Nachfolger finden, da funktionieren auch echt nur die wenigsten so, dass man im Nachhinein sagt, ey, das war doch richtig gut, wie wir das gemacht haben.
Absolut. Das heißt, dieser klare Phasen, das Niederschreiben verbindlich, darauf kann man, wenn es emotional wird, wenn es Streit gibt, zurückkommen und sagen, hey, das haben wir so vereinbart und deshalb kommen wir dahin zurück.
Genau, also man kann immer wieder sagen, das ist unser Plan, der ist natürlich dynamisch, der passt sich auch immer wieder so ein bisschen an. Aber wichtig ist, dass immer die Personen, die es betrifft, und das sind eben nicht nur der abgibt und der neu kommt, sondern es sind auch die Personen, die im Umfeld sind, immer wieder aktiv drauf gucken und sagen, funktioniert das so, wie wir uns vorgestellt haben, müssen wir die Stellschrauben irgendwo andrehen und halten sich auch alle an das, was sie gesagt haben.
Würdest du sagen, es ist vielleicht sogar eine bessere Voraussetzung, wenn die junge Generation sich lange nicht vorstellen kann zu kommen, als wenn es so ist, ja, selbstverständlich steige ich da ein. Weil auch, was du gesagt hast, erstmal rauszufinden, kann ich das? Das zeigt ja schon auch eine gewisse Ehrfurcht, berechtigte Ehrfurcht. Aber es gibt auch manche Junioren, sage ich, die mit einer Selbstverständlichkeit rangehen und sagen, klar werde ich hier mal der Chef.
Ja, also das finde ich ganz schlimm persönlich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es zum einen so die Scheuklappen sofort aufsetzt, man hat gar keinen Blick mehr fürs Breite. Ich würde auch jedem empfehlen, der in der Position ist, erstmal nicht ins eigene Familienunternehmen zu gehen, sondern erstmal woanders zu lernen und zu sehen, wie die Unternehmen funktionieren, weil das gibt einem danach auch ein besseres Gefühl, wenn man ins eigene Unternehmen geht und Sachen anspricht, die man verändern möchte, weil es dann nicht nur um die Veränderung an sich geht, sondern weil man auch schon Erfahrung gesammelt hat, was denn tatsächlich vielleicht besser funktioniert.
Toll. Ja, also wie gesagt, es funktioniert ja offensichtlich sehr gut, aber ich kann mir auch mit dem, was du erzählst, nur vorstellen, dass das eben auch gar kein Selbstläufer ist, dass da sehr viel neben der Dynamik des Marktes und der Kommunikation dann die persönliche Dynamik noch eine große Rolle spielt. Aber das ist spannend, über diese Leitplanken zu hören. Die Zeit rast wie immer. Es ist eine Freude, sich mit dir zu unterhalten. Ich habe noch ein paar Fragen, jetzt eben auch wirklich an dich. Was würdest du sagen, war deine mutigste Entscheidung bisher bei Schems?
Ja, also die mutigste Entscheidung war aus meiner Sicht, wir haben am Anfang über das Packaging gesprochen und wie wichtig das für uns ist, war es dann trotzdem schon nach relativ kurzer Zeit zu sagen, wir müssen das Design anpassen. Wir müssen da dran gehen.
Ja, also, und alle haben gejubelt.
Alle haben gejubelt, genau, richtig. Also es war genau dieses Thema, gerade so im Geschäftsleitung, das können wir doch nicht machen, das ist unsere Produktwahrnehmung und wenn wir da nur einen Millimeter von dem abweichen, was die Leute gelernt sind, dann kauft uns doch keiner mehr. So, und das ist genau der Spagat, das Gute behalten und das, wo wir sehen, da gibt's Verbesserungen, verbessern. Und das haben wir mit diesem Design-Relaunch dann hervorragend geschafft. Also es hat wirklich ganz hervorragend funktioniert, aber die Nächte, in denen hier gegrübelt wurde und denen gesagt wurde, das können wir doch nicht machen und die Kämpfe, die wir da geführt haben, intern, um dieses Thema voranzubringen und die Notwendigkeit dafür zu schaffen und dann auch für mich als Person die Verantwortung dafür zu übernehmen, als jemand, der noch nicht so lange im Unternehmen ist, der noch nicht die 30 Jahre Berufserfahrung hat. Das war, glaube ich, für die Kürze, die ich da war, ein ganz wichtiger Schritt. Er war für mich aber notwendig.
Ja, eine große, große Entscheidung. Was würdest du sagen, ist der beste Rat, der dir jemals gegeben wurde?
Also der beste Rat, das war mein erster Chef tatsächlich, der hat gesagt, du musst klar sein, du musst verlässlich sein, gerade als Führungskraft. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Führungskräften so ein bisschen abgeht. Da ist heute die Stimmung anders als morgen. Und diese Klarheit in der Kommunikation, die Verlässlichkeit in den Aussagen, die Langfristigkeit einer Zusammenarbeit, die ist total wichtig für die Mitarbeiter und die sorgt dafür, dass ein Unternehmen auch langfristig Zufriedenheit schafft.
Absolut, das ist ein guter Rat, ja. Ich habe eine wirklich letzte Frage. Man kommt ja um das Thema KI nicht ganz rum. Es soll aber nicht das bestimmende Thema sein. Deshalb nur eine Frage. Wenn alles bedingungslos umzusetzen wäre, was man umsetzen könnte, was würdest du gerne mit KI umsetzen bei euch?
Ich glaube, was cool wäre, so als Projekt, wäre einfach so eine individuelle Pflege und Kommunikation Richtung dem Endkonsumenten, weil wir verkaufen so viele Produkte, wir haben so viele Kunden, die uns kaufen. Wir können natürlich nicht jeden individuell beraten. Das geht leider nicht. Aber ich glaube, wenn das irgendwann soweit ist, zu sagen, wir schaffen individuelle Produkte für jedes Hautbedürfnis, wir schaffen eine individuelle Beratung für jeden Kunden und das verlässlich und anhand von wissenschaftlichen Kriterien, das wäre etwas, das wäre für uns als Unternehmen super, das wäre für den Endkonsumenten super und das wäre etwas, wo aus meiner Sicht KI sehr sinnvoll eingesetzt werden könnte.
Björn, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für deine Einblicke. Mir hat es wirklich Freude gemacht und ich bin sicher, da sind viele Insights dabei, die für die Zuhörerinnen und Zuhörer spannend sind. Besten Dank.
Danke dir, Felix.
Wenn man diese Folge auf einen Gedanken runterbricht, dann auf den: Klarheit gewinnt. Nicht die lauteste Kampagne, nicht das größte Budget, sondern genau zu wissen, wofür man steht und das dann konsequent durchzuziehen. Und vielleicht nehmt ihr euch genau diese eine Frage mit. Wo in eurem Alltag, ganz unabhängig vom Job, wärt ihr eigentlich gerne klarer? Und was könntet ihr loslassen, damit es sich leichter anfühlt? Ich freue mich, wenn ihr weiterhin beim 12cast dabei bleibt und natürlich auch auf die nächste Folge mit euch.
12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.